Suppetopp, Guds fire der en breiekette fall vi har.
Moin und herzlich willkommen zu Dreierkette VWA, Folge 138. Und nachdem Brian letzte Woche seine Moderationsjungfräulichkeit verloren hat, darf ich heute wieder das Zepter an mich reißen und darf ich alle herzlich begrüßen zu dieser Folge. Letzte Woche habe ich in Abwesenheit geglänzt, wie so oft bei Länderspielpausen. Ich war Skifahren, hatte Besseres zu tun, um ehrlich zu sein, als mir Spiele gegen Schweiz und Ghana anzuschauen. Aber ihr zwei habt das par excellence einsortiert und eingeordnet und ich hätte gern hier und da mal mitgesprochen, deshalb muss ich ehrlicherweise sagen, ich wäre sehr gern dabei gewesen und bin dementsprechend umso glücklicher, heute wieder dabei zu sein und heute habe ich die Ehre, eine Einzeltherapiestunde mit dem lieben Brian zu haben, denn Hannes feiert größer Ostern als ich Weihnachten die letzten 27 Jahre zusammen.
Das ist wirklich verrückt, also das, ja.
Es ist die größte Eiersuche der Geschichte, aber wir wünschen ihm viel Spaß dabei und der Mann, der so längst seine Eier gefunden hat, sitzt hier bei mir. Moin, Brian!
Moin! Ja, das ist jetzt schon eine sehr gute Anmoderation gewesen, muss ich sagen. Die längste Eiersuche der Geschichte. Weh. Ich war auch, als ich den Zeitplan vernommen habe, war ich auch bisweilen etwas überrascht, dass ein christliches Fest so viel Termine mit sich bringt, aber wir wollen das nicht verurteilen, wir wollen das loben, weil ich meine, eine gewisse Besinnlichkeit kann in diesen Zeiten sicherlich nicht schaden, oder?
Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, bei Hannes ist es auf jeden Fall besinnlicher, der Ostersonntag, als bei dir gestern. Also ich glaube, die Auferstehung Jesu war bei dir gestern eher so die Auferstehung des FC Bayern, aber dazu eher später mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war nämlich auch tatsächlich in der Kirche am Freitag. Ich weiß, du bist nicht der große Fan von Religionen. Wir hatten da mal eine kleine Diskussion in Berlin, aber wie ist denn das bei dir, so ein Fest, oder so, sag ich mir jetzt, so ein hohes christliches Fest, löst es bei dir noch was aus? Fühlst du da noch was? Oder bist du einfach nur froh, dass du die Feiertage genießen kannst?
Emotional kalt. Nee, ich muss ja sagen, ich bin in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen und bin sehr gläubig erzogen worden, bin auch hier Konfiterei gemacht, bin konfirmiert worden. Ich kann mich erinnern, früher als Kind mussten wir eisern jeden Sonntag in eine Kirche. Alter. Und dementsprechend bin ich schon sehr geframed auf dieses ganze Thema, aber habe, glaube ich, eben durch diesen sehr starken Bezug relativ schnell den Bezug verloren, als ich dann, je älter man wird. Und ich muss aber ehrlicherweise zugestehen, dass, obwohl ich mittlerweile kein Kirchenmitglied mehr bin, ich diese Woche am Wochenende noch gesagt habe, irgendwie finde ich, ist Ostern eigentlich das geilere Weihnachten. Weil Ostern bringt immer so eine Gemütlichkeit mit sich. Ich finde, Weihnachten, da sind alle immer so hektisch. Und Weihnachten haben alle immer so riesen, alle so hohe Erwartungen. Und an Ostern, da hat niemand Erwartungen. Und ich habe Gefühl, Ostern schalten alle so ein bisschen ab, kommen so ein bisschen runter. Es ist so von Freitag bis Montag frei. Und so hier und da kommen so die ersten Sonnenstrahlen durch. Der Frühling lässt sich hier und da das erste Mal blicken. Deshalb, ich bin eigentlich ein großer Fan von dem Prinzip Osterfest an sich. Wie geht's dir denn?
Ja, du sprichst mir nicht aus der, du sprichst mir ein bisschen aus der Seele. Ich habe das mir auch jetzt öfter gedacht. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr schätzt man diese Feiertage. Und es ist eben, ja, je älter man wird, wird man ja auch in diese Hektik bei Weihnachten mit reinbezogen. Ja. Sei es in der Geschenkesuche oder beim Kochen oder bei anderen Dingen. Und ich finde, dadurch, dass eben, wie du so sagst, die Sonne teilweise herauskommt, die Temperaturen wärmer werden, jetzt gerade zum Beispiel bei uns hier in Freiburg ist es das erste Mal wieder richtig schön, da kommt irgendwie mehr Frühlings-, mehr Sommerstimmung rein und ich muss auch sagen, echt, dass auch im Vergleich zu Weihnachten doch auch echt viele Leute dann da sind, also in die Heimat kommen, man sieht sich dann wieder, also es ist wirklich schön, dass man auch da so eine Art Reunion immer wieder mal machen kann und deswegen finde ich, hat Ostern bei mir auch an Stellenwert auf jeden Fall gewonnen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Weihnachten einfach, weil dann doch alle da sind und weil es doch irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, gerade auch mit der Musik für mich, die Besinnlichkeit noch ein bisschen stärker, so ein bisschen tragender alles. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen.
Ja, aber gleichzeitig
ist es dann auch mehr Schwere und Tiefe.
Ja, genau, aber manchmal habe ich das Gefühl, es hat zu viel Schwere und zu viel Tiefe und manchmal, Weihnachten wird auch zu so einem Hochglanzprodukt stilisiert. So nach und nach. Also alles muss immer so perfekt sein und alles muss besinnlich sein. Und das finde ich, das ist mir zu drüber. Ostern sind alle so, Ostern ist so ein ehrlicher Feiertag irgendwie so. Das ist so ein ehrliches Fest im Vergleich zu Weihnachten. Was ich sagen muss, bei mir gibt es diesen diesen Oster-Homecoming-Effekt nicht so, weil irgendwie seit bei uns alle Kinder ausgezogen sind, gehen meine Eltern dadurch, dass meine Mutter im Schulbetrieb tätig ist, einfach über Ostern immer in den Urlaub. Also da ist halt immer Urlaub angesagt. Deshalb fair enough, also sei ihnen wohl verdient. Deshalb gibt's bei uns dieses alle kommen daheim zusammen gar nicht mal so. Wobei ich ja dieses Jahr eine etwas andere Art der Familienzusammenführung hatte an Ostern, auf Karfreitag sogar. Also eigentlich ist ja Karfreitag ein sehr, sehr trauriger Tag, ne? Also es gilt ja eigentlich der Kreuzigung Jesu, aber bei uns kam ein neues Leben in unser Leben.
Jetzt kommt's.
Ja, bei uns ist
könnte alles sein jetzt, ne? Du musst jetzt schon auch spezifisch werden, ne? Oder lassen wir das jetzt so stehen?
Nee, das lassen wir nicht so stehen. Bei uns ist eine kleine Fellnase eingezogen. Also seit Freitag haben wir einen kleinen Jack Russell-Welpen bei uns.
Mit dem Namen Edin Dzeko, oder?
Nee, ich wollte sie ja eigentlich Aaron Hund nennen.
Oh, das ist hart. Aber da haben wir einen Folgentitel schon, danke.
Ah, stimmt, ja. Aaron Hund war eigentlich mein Favorit. Nee, ist Ida geworden. Ich hatte wenig Mitspracherecht, aber so ist das halt.
Gibt's einen Grund für Ida? Also ist da irgendwie
es gibt so ein bisschen eine Genese. Es gibt so tatsächlich, wir machen es jetzt ganz kurz, es gibt tatsächlich so ein bisschen eine Geschichte, und zwar komme ich aus dem Schwäbischen und meine Freundin eben nicht. Und im Schwäbischen sagt man ja gern als Verneinung Edda. Nee, das habe ich Ed gemacht. Oder Edda. Weißt du so? Edde. Also dieses
Edde.
Oder ja, so ja. In dem Raum, wo Marius herkommt, so Richtung Ravensburg, sagt man auch Itta oder sowas. Also It oder Edda. Und meine Freundin versucht das dann ab und zu mal nachzusprechen, weil sie das so ultra lustig findet, den Terminus Edda. Und sie sagt dann immer Edda, weil sie halt kein Schwäbisch kann. Und so war eigentlich mein Wunschname Edda für den Hund, weil ich das sehr süß fand. Aber es wurde dann irgendwie, auf Edda sind wir dann auf Ida gekommen, und das ist die Geschichte.
Ich finde, Ida ist auf jeden Fall ein spritziger Name, gefällt mir gut. Ich bin schon sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Ich hoffe, er hat auch schon das ein oder andere Wort auf dem Mikrofon von dir gehört. Und wir haben damit auch ja einen neuen indirekten Zuhörer. Das finde ich auch richtig gut. Ich würde mal sagen, der Zeitpunkt, dass wir mal ein Maskottchen haben, oder?
Ja, sie könnte das offizielle Maskottchen werden. Sie wird bestimmt großer Fan. Noch schläft sie sehr viel und hält uns nachts vom Schlaf ab. Also ich muss auch ehrlich sagen, mal ungeschönte Wahrheit als frisch gebackener Welpenbesitzer ist brutal anstrengend. Also ist richtig anstrengend. Es ist halt basically ein kleines Kind. Es muss ständig raus. So. Die ersten zwei Tage kam auch das eine oder andere Mal Pipi und Kacke in die Wohnung. Aber ich muss sagen, hier Stubenreinheit sind wir sehr fortgeschritten. So, ne? Also
das ist das
Wichtigste. An alle da draußen, die sich das auch überlegen, ihr müsst schon auch Nerven mitbringen. Ne? Ist schon auch nicht ganz unanstrengend. Aber wir freuen uns.
Ja, ich was ich mich noch gefragt habe, so jetzt sind wir wirklich im Hunde. Hier, Dreierkette VBH. Walle bellt über Hunde, also VBH, könnte man auch sagen. Jetzt sind wir da schon angekommen, aber die Frage, die ich noch hatte, ist, wie ist denn das in Berlin? Also Berlin ist jetzt nicht so eine Stadt für Hunde, das ist ja eigentlich jetzt eher ein bisschen traurig für Sie, so eine Betonstadt, oder?
Ja, also dadurch, dass es jetzt kein Riesenhund ist, sondern ein relativ kleiner Hund, Jack Russell Terrier sind ja eine relativ kleine Rasse, geht das noch so einigermaßen. Das heißt, das sind auch so, brauchst jetzt nicht so den Riesenwald, sondern im Park hat die dann schon auch Spaß und so. Also das ist schon ein sehr umtriebiger Hund, muss man sehr viel beschäftigen. Aber wir haben ja große Parks, Gott sei Dank, in Berlin. Es gibt den Volkspark Friedrichshain, bei uns in der Nähe ist der Treptower Park, das Tempelhofer Feld ist nicht so weit weg. Mhm. Also das ist, und also vor allem mit dem Treptower Park, das ist schon wirklich eine gute Sache, aber ich bin voll und ganz bei dir, es fiel uns jetzt auch über das Wochenende auf, man fällt jetzt eben, irgendwie fällt einem jetzt noch mehr auf, wie dreckig und eklig Berlin eigentlich ist, wenn du dann so deinen kleinen süßen Hund hast und dann musst du da über die Straßen gehen und dann fällt dir erstmal auf.
Ja, oder dein kleiner süßer Hund macht da auch noch einen kleinen Beitrag drauf, ne?
Ja, oder das. Da habe ich heute Morgen schon einen Anschiss kassiert von der Hausgemeinschaft, weil ich den Hund in den Innenhof habe kacken lassen. Naja,
echt?
Das gehört auch dazu.
Ja, echt? Das denke ich, würde ich jetzt gar nicht in Berlin erwarten, weil da ist doch alles so, jeder macht, was er will, oder?
Spießbürgertum, wirklich. Ja, das ist eine Wiese. Ach, egal. Es ist jetzt zu weit hergeholt. Ich würde sagen, das war jetzt genug Hunde-Content. In Zukunft werdet ihr vielleicht auch mal im Hintergrund bellen hören oder ähnliches oder fiepen. Und
wir können auch direkt über den, anderen Hund reden, und das ist Daniel Siebert. Da freue ich mich auch schon drauf.
Was eine Überleitung. Auf zum Fußball.
Wirklich, also ich bin eigentlich noch sprachlos von Samstag, muss ich ehrlich sagen. Ich mache jetzt einfach mal, ich rede jetzt sofort über dieses Spiel.
Ich wollte es gerade sagen, so sprachlos bist du gar nicht. Ich kann dich nicht mal fragen, ob du dich erholt hast, sondern du musst direkt deinen ganzen Frust Raum geben. Komm, leg los, Brian.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich war im Stadion und ich war auch in der Kurve und natürlich war total schön und hat total Spaß gemacht. Erstmal, auch das Spiel war ja richtig geil zum Zuschauen, zum Stimmung machen. Also Freiburg hat da echt abgeliefert. Und dann kommt dieser Hundesohn mit 8 Minuten Nachspielzeit und dann 10 oder 9 Minuten, warum nicht? Warum nicht so lange spielen, bis die Bayern gewinnen? Und ich weiß, ich habe die scheiß Kommentare auch schon teilweise gesehen. Ja, Bayern, solange der Schiedsrichter nicht abpfeift, ist das Spiel noch nicht vorbei. Ja, natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, also die 8 Minuten Nachspielzeit, die müssen mir erstmal gerechtfertigt werden. So viel Unterbrechung gab es nicht. Und auf jeden Fall war es am Ende wirklich, also schlimmer kann eigentlich ein Spiel nicht enden, weil ich sag, wie es ist, ein 2-2 hätte ich durchaus mitgenommen, aber es war dann schon ein bisschen unverdient, finde ich, weil Freiburg hatte gute Chancen und Freiburg war echt gut und deswegen bin ich etwas traurig. Ich bin vor allem traurig, dass Hannes nicht da ist. Der könnte mir jetzt natürlich auch eine Perspektive noch liefern. Das ist jetzt natürlich schade, dass ausgerechnet bei dem Spiel seine Meinung nicht zu hören ist, aber ja, es war auf jeden Fall irgendwie ganz wild. Ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast, aber gerade das letzte Spiel sogar Tor. Ah ja, umso besser. Also du hast ja dann, also wirklich in der letzten Sekunde mehr oder weniger dieses 3-2 kassiert. Und das ist natürlich schon, das ist, wenn man schon so nah dran ist, sag ich mal, an so einem guten Spiel, dann tut es wirklich weh. Und ich will jetzt nicht in die Details gehen, wie die Kurve reagiert hat nach dem Tor. Es war auf jeden Fall auch da knapp, dass nicht ein Klappstuhl gefallen ist, sag ich mal so.
Über die Eskapaden von anderen organisierten Fans müssen wir nachher auf jeden Fall detaillierter sprechen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Spiel und ich möchte erstmal ein ganz großes Lob an den SC Freiburg aussprechen. Ich glaube, in dieser Art und Weise den Bayern ihre Fehler aufgezeigt oder eben in dieser Art und Weise mit Mut aufgespielt, hat in dieser Saison, glaube ich, bisher sonst nur der FC Arsenal gegen die Bayern. Und selbst bei denen würde ich sagen, ja, aber das war irgendwie nicht mutig Augsburg, sondern das war purer Kampf. So, das war irgendwie, Freiburg hat ja auch sehr attraktiv gespielt, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ja. Und so, natürlich bei dem zweiten Tor, Manuel Neuer, the game's gone. So, also, you should leave when the game's gone und the game's gone. Sage ich da jetzt einfach mal und ich finde es sehr schön, dass Hannes nicht da ist, weil er würde nämlich vehement intervenieren.
Na, das Interessante, ganz kurz Thema Neuer, wenn du es jetzt gerade ansprichst, also Thema Neuer war ja, der hat ja in der ersten Halbzeit 2-3 Mal hervorragend gehalten, ne? Einmal gegen Lienhardt in einer Weise, wo man das auch nicht mehr denkt, dass er das tun könnte und dann gegen Höhler noch. Ich finde, Neuer hat aber auch auf der anderen Seite eben dieses Fehler zum 2-0 gemacht und dann hat er ja noch beim 3-2 natürlich noch in die Kurve provoziert, wo ich mir auch so denke, Junge, du bist 40, halt doch deine dumme Fresse, wirklich. Du bist der beste Torhüter aller Zeiten, lass es doch einfach.
Ja, muss ich ein bisschen in den Vordergrund spielen, der Mann. Aber gut, also erstmal ganz, ganz, ganz großes Lob an den SC Freiburg. Danke. Das haben sie ausgezeichnet gemacht. Dann muss man ganz ehrlich sagen, reden wir erstmal über die 2 Gegentore Tom Bischoff. Das ist halt Einzelspielerklasse. So, es ist allem voran Einzelspielerklasse, dass der die Bälle so gezielt 2-mal hintereinander, einmal linker Fuß, einmal rechter Fuß, ins Eck reinsetzt. Das musst du auch erstmal können. Das ist halt auch FC Bayern München, wenn halt ein Harry Kane nicht da ist, wenn halt Musiala noch nicht in Topform ist, wenn ein Diaz nicht trifft, ja, dann trifft halt ein Tom Bischoff. So. Und zwar 2-mal aus der Distanz, wobei man beim 2. Tor einfach sagen muss, da haben sie ein bisschen geschlafen. Und dann muss man sagen, da war so irgendwie, ich habe auch die Interviews danach gesehen von Matze Ginter und ja, die Kraft ging dann am Ende auch ein bisschen leer, ein bisschen aus und sowas. Ich mir denke, ja, das hat man dann schon bei dem 2-2 und bei dem 3-2 gesehen, weil da waren sie überall so ein bisschen schläfrig im Kopf. Da waren sie einfach nicht nah genug dran am Gegenspieler. Und wenn du halt ein 2-1 schon kassiert von Tom Bischoff aus genau derselben Distanz, dann musst du doch eigentlich in der Situation wissen, du darfst diesem Mann jetzt nicht einen Meter Raum zu viel geben, sondern du musst jetzt halt nochmal eng draufgehen und du musst nochmal auf die Zähne beißen. Und das, muss man sagen, da war ich dann ein bisschen erstaunt, wenn man den SC Freiburg eigentlich so ja eben nicht kennt, weil sie ja eigentlich diese auf die Zähne beißen und dann nochmal richtig eklig hinten reingehen. Das können sie ja eigentlich. Das ist ja eigentlich die Leidenschaft und die Mentality von Freiburg. Und das fand ich dann auch insbesondere beim 3-2 sehr interessant, dass einfach alle Gegenspieler viel zu weit weg waren von ihren Bayern-Spielern. Also wie frei kann Kimmich den Steckpass auf Davis spielen?
Ja.
Ich weiß nicht, wer der Verteidiger war gegen Davis, aber der hat ja, also was hat er gemacht? Hat er Gänseblümchen gepflückt. So, ne? Also ja. Da hat man wirklich gesehen, im Kopf, da war das Spiel schon vorbei.
Da auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, wenn die Kritik richtig ist, zu sagen, okay, man muss so lange warten, bis das Spiel vorbei ist, bla bla bla, dann stimmt das auf jeden Fall für die letzten 5 Minuten. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Stecker gezogen worden. Ich glaube, dass auch Freiburg in der Hinsicht einfach, das war ja gerade eben bei dem Tor so, eigentlich gedacht hat, das Spiel wäre vorbei. Ist natürlich dumm, ist natürlich einfach mental nicht schlau. Ich glaube, es war die 8 Minute 40 Sekunden, also eben eigentlich schon längst vorbei das Spiel. Auch hier nochmal die Kritik an den Schiedsrichter, der meiner Meinung nach sowieso kein gutes Spiel gemacht hat. Hat auch zum Beispiel vor dem 2-2 eine Ecke gegeben, die keine Ecke war.
Aber auch da nur, das ist kindisch und das kannst du gegen Bayern nicht machen, reg dich doch da nicht drüber auf, du musst in, das hört sich so blöd an, aber das sind halt die Bayern so, ne, die wittern ja. Das sofort, okay, die sind jetzt unsortiert, die sind nicht ganz frisch in der Birne, wir spielen das jetzt schnell aus und zack, bumm, fällt halt das Tor.
Auf jeden Fall, ja, ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur auf dem Schiedsrichter rumhacken, aber wenn man, das ist einfach die Emotion vielleicht auch danach, aber wenn man ehrlich ist, genau, du hast recht, da waren wir dann nicht mehr wirklich da. Ich finde auch, die Einwechselspieler haben da so ein bisschen, ich weiß nicht, das musst du natürlich machen, glaube ich, damit die irgendwie das Level hoch bleibt, aber gerade mit Ogbus und Höfler hatte ich das Gefühl, dass die Abwehr eher geschwächt wurde, als dass sie gestärkt wurde. Wir hatten dann doch mehr Innenverteidiger als nötig vielleicht. Ich habe das Gefühl, es bringt dann gar nicht so viel. Ist jetzt aber auch nur die Beobachtung, die ich jetzt durch die Highlights nochmal hatte. Aber ja, das darf nicht so passieren. Davis, das ist der Klassiker. Und ich meine, dass Lennart Karl dann noch sich das T-Shirt auszieht und die Bayern jubeln, dann hätten sie Meisterschaft gewonnen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, ich glaube, das war für die emotional und mental jetzt natürlich für das nächste Spiel gegen Real Madrid nächste Woche, wo ich sagen muss, ich bin schon recht stolz, morgen, wie wir da jetzt präsentiert haben. Morgen, ja, genau, richtig, ist schon wieder morgen. Ja, wahrscheinlich sehr wichtig für die.
Ja, aber also ich verstehe die Emotionen bei dem 3-2 schon sehr, weil das ist, glaube ich, auch. Na, und 2-0 waren das jetzt nicht mehr unbedingt 3 Punkte, mit denen man rechnet, dass man ein 2-0 in Freiburg noch dreht. So, damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet, wie du sagst. Es ist, glaube ich, mental extrem wichtig für das Realspiel. Ob man das Trikot sich jetzt ausziehen muss als 18-Jähriger, 17-Jähriger, wenn man den Ball über die Linie drückt.
Boah. In der letzten Sekunde?
Ja, also in der letzten Sekunde verstehe ich, dass die Emotion hochgeht. Also wenn er jetzt ein Tor geschossen hätte wie Tom Bischoff, dann hätte ich sogar noch verstanden und gesagt, das ist schon geil, so, da kann man sich dann schon mal kurz feiern, aber er stand halt einfach im richtigen Fleck, naja.
Ja. Also ja, ich will jetzt hier nicht den 18-Jährigen kritisieren, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin auch überrascht gewesen, wie gut sie waren, ich habe vom Spiel vielleicht 60% gesehen, weil die Fahnen und so alles verdecken, deswegen habe ich dann in den Highlights erst eigentlich gerade in der ersten Halbzeit die Chancen gesehen, die wir hatten, aber das macht ja nichts, das ist ja das Schöne, das finde ich auch das Tolle, dass es gar nicht so sehr dann ums Spiel so krass geht, sondern eher einfach ein bisschen, wie die Stimmung ist und irgendwie mitzujubeln und so. Man muss ehrlich sagen, das kann ich dir auch noch sagen ein bisschen, ich habe ja meinen SC schon auch krass kritisiert, ne?
Ja, also du warst der größte Kritiker diese Saison.
In den vergangenen Wochen, ja. Und mir ist schon auch aufgefallen, dass die diverse Leute gesagt haben, ja, was machst du denn hier? Du bist doch hier, du schaust doch gar nicht mehr. Hast du auch gesagt. Also da habe ich dann auch erstmal so gemerkt, okay, vielleicht soll ich doch nicht ganz so kritisch sein gegenüber dem Sportclub. Ich meine, ich habe das ja auch nochmal so ein bisschen dann eingeordnet, aber ich habe schon gemerkt, es war in der Reaktion auch etwas drüber und ich finde auch, da habe ich auch zu Recht dann auf die Mütze bekommen von meinen Kollegen und habe gemerkt, okay, ich muss da schon aufpassen, dass ich da nicht einfach ein bisschen über die Stränge schlage.
Nein, Noah. Ich spreng da jetzt mal in die Bresche für dich und muss da mal eine Lanze für dich brechen, weil ich bin da, sehe das voll und ganz wie du. Wenn wir ehrlich sind, die treuesten und die ehrlichsten Fans. Das sind die, die eigentlich 90% der Zeit ihren Verein verfluchen, bis ins geht nicht mehr. Aber dann halt immer noch dastehen und immer wieder dastehen und immer wieder dastehen. Und jeder kann sagen so, ja, ich stehe immer an deiner Seite. Aber man muss auch mal ehrlich sich eingestehen, wenn man eigene Schwächen hat. Und das ist, wenn die eigenen Fans die größten Kritiker sind, dann ist das schon richtig so. Ich bin da voll und ganz bei dir. Also wie oft habe ich hier in diesem Podcast den FC Schalke schon in die Regionalliga geredet? So, ne? So, und so langsam lasse ich jetzt auch mal Aufstiegshoffnung zu. Aber nach wie vor sage ich, schauen wir mal, ne? Deshalb, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich finde, du hast da einen sehr gesunden Ansatz. Das machst du schon alles richtig.
Ja. Nee, also ich habe, wie gesagt, das habe ich nur bemerkt und bemerkt, dass eben doch vielleicht mehr als 0 Zuhörer wir haben. Das ist doch auch schön.
Ja, ist doch auch eine gute Sache. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Nachspielzeit. So, ja, also 8 Minuten waren angesetzt. Ich finde, das ist ja prinzipiell so im modernen Fußball so ein Stück weit angekommen, dass wir eigentlich im Prinzip so eine Art Netto-Spielzeit haben, dass sie ja wirklich irgendwie angehalten sind, quasi an die sehr, sehr nah an die tatsächlich 90 gespielten Minuten heranzukommen und dadurch eigentlich prinzipiell, Beispiel Schalke gestern, es gab in der zweiten Halbzeit eigentlich keine Unterbrechung. Und trotzdem das 5 Minuten Nachspielzeit. Und da war auch der Kommentator verwundert, wer wir jetzt hier 5 Minuten zusammenkommen, weiß er jetzt auch nicht so richtig, aber gut. Und ich glaube, das ist halt so, prinzipiell gibt's jetzt immer so 4-5 Minuten obendrauf. Und sobald dann so ein bisschen mehr kommt, sind es dann immer direkt 8 Minuten. Und was ja auch ganz neu ist, sie sagen seit neuestem nicht Nachspielzeit, sondern 8 Minuten, sondern sie sagen Nachspielzeit mindestens 8 Minuten.
Ja, ich weiß, da war ich auch verwirrt. Das hatte, kannte ich auch noch nicht, aber es war dann auch auf der Anzeige, stand dann eben, es ist ja netterweise jetzt im Stadion auch mitgezählt, wird ja mitgezählt. Deswegen ja. Ist es ja auch so ein bisschen eskaliert, glaube ich, weil man eben als Fan auch mittlerweile im Stadion sieht, dass die Zeit dann halt eben drüber war. Weißt du? Mhm. Das war ja vor ein paar Wochen, Monaten, das ist ja echt wirklich jetzt, glaube ich, seit dieser Saison erst neu, dass man da
ich glaub,
auch im
jetzt Stadion seit der Rückrunde.
Oder seit der Rückrunde, genau. Und deswegen kann man das ja auch so genau verfolgen. Und da habe ich auch eben gesehen, aha, da steht ja Mindestnachspielzeit. Okay, ja, ich, weißt du, so, das ist jetzt auch aus der Emotion heraus, aber es ist schon, ja, klar, wenn man das so labelt, das ist dann auch immer so ein bisschen im Vorhinein sich zu entschuldigen, genau für solche Situationen. Ich finde halt, auch hier ist für mich einfach keine Stringenz zu merken. Es ist irgendwie immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt dann trotzdem manchmal, ob es viele Unterbrechungen gab oder wenig, 4 Minuten. Und dann gibt es aber 8 Minuten für wenig Unterbrechung. Also auch da fehlt mir einfach die Linie. Ich glaube, das kann man generell über das gesamte Schiedsrichterwesen momentan sagen, dass da einfach eine rote Linie fehlt. Ich finde, die Schiedsrichter machen es irgendwie ein bisschen, wie sie wollen. Und am Ende stehst du da und weißt auch nicht genau. Also ich meine, wenn in der ersten Halbzeit, dann kannst du nicht 3 Minuten Nachspielzeit geben. Also das ist ja lächerlich. Stehe ich
also
auch
bevor wir bevor wir beide jetzt in ein ausgiebiges Schiedsrichter-Bashing abrutschen und die Gefahr besteht wirklich bei uns zweien, muss man ehrlich sagen, wenn nicht die Kontrollinstanz Hannes Zehnle da ist, wünsche ich dem SC Freiburg wirklich, dass sie jetzt aus diesem Spiel, wovon sie ja eigentlich 80 Minuten nur Positives mitnehmen können aus dem Spiel, wirklich diese 80 Minuten mitnehmen und das Learning aus den letzten 10, 15 Minuten auch noch mitnehmen, um eben einen positiven Aufschwung mitzunehmen in das Spiel gegen Celta Vigo am Donnerstag, weil eigentlich kann man auf die Leistung sehr, sehr stolz sein. Und da fand ich auch sehr, sehr gut das Interview von Schuster, vom Coach, nach dem Spiel, der gesagt hat, eigentlich kann er seiner Mannschaft keinen einzigen Vorwurf machen, weil eigentlich haben sie sehr, sehr gut gespielt und alles richtig gemacht. Und das sind halt am Ende des Tages die Bayern, die halt die Klasse haben, am Ende dann doch nochmal so ein Spiel, wie man neudeutsch sagt, zu ziehen. Deshalb, ich wünsche euch wirklich nur das Beste, nehmt die positiven Sachen mit gegen Vigo am Donnerstag und dann glaube ich, kann das ein sehr, sehr gutes Spiel werden.
Absolut. Wie gesagt, zum ersten Mal Viertelfinale europäisch. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir Vigo noch nicht so ganz vorstellen, aber spanische Vereine, habe ich glaube ich schon mal mit Hannes gesagt, immer gefährlich, gerade in der Europa League. Deswegen, ich glaube, die letzten Wochen Fußball SC Freiburg geben auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall optimistisch in das Spiel gehen. Ich bin mal gespannt. Ist ja zuerst mal heim direkt jetzt auch nochmal. Also das Rückspiel, was ja oft, sag ich mal, noch ein bisschen emotionaler, ein bisschen wichtiger wird häufigerweise, ist ja leider das dann in Vigo in Galicien. Aber
andersrum mag man schon lieber, ne? Man hat schon lieber das Rückspiel bei sich zu Hause.
Auf jeden Fall. Das ist tendenziell besser, ja. Aber man kann das jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Es ist, wie es ist. Und deswegen, ich bin gespannt auf Donnerstag. Wir werden sehen, ob sie da diese Klasse, die sie jetzt gegen die Bayern gezeigt haben, halten können. Ich habe manchmal das Gefühl, Freiburg profitiert auch davon, aufgrund der bisschen mäßigen spielerischen Klasse halt, gegen Vereine zu spielen, die halt das Spiel machen und sie dann eben mit vereinzelten Nadelstichen dann eben Chancen kreieren können. Wir werden sehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es eben dann doch so ähnlich wie gegen die Bayern so stark wird. Aber auf jeden Fall haben sie da eine sehr gute Grundbasis geschaffen, glaube ich, für die nächste Woche.
Absolut, absolut. Wer keine gute Grundbasis geschaffen hat im Abstiegskampf, ist der VfL Wolfsburg. Wir müssen nochmals über die Wölfe sprechen. Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass wir über diesen Verein sprechen. Das ist wirklich ein absolutes Novum im Rahmen dieses Podcasts. Aber ein bisschen einordnen müssen wir schon, weil eigentlich, ich habe das Thema vorgeschlagen, weil es schon auch einfach ein bisschen verrückt ist. Also es ist irgendwie, die haben wirklich schwere Wochen hinter sich. Sie haben wirklich eigentlich total unglücklich gegen den HSV verloren. Sie haben ein Riesenspiel eigentlich gemacht gegen Werder Bremen, also wirklich ein gutes Spiel gemacht und dann auch wieder unglücklich verloren. Jetzt führen sie 3-1 in Leverkusen. Das ist eigentlich ein Do-or-Die-Spiel. Eigentlich mussten sie aus diesem Spiel 3 Punkte mitnehmen, um noch eine Chance zu haben auf die Relegation. Es sieht jetzt sehr düster aus. Und dann führst du 3-1 gegen Leverkusen, gegen wirklich ein schlagbares Leverkusen in diesen Tagen. Vor 2 Wochen oder letzte Woche 3-3 gegen Heidenheim gespielt. Also wirklich ein schlagbares Leverkusen in diesen Zeiten. Und dann führst 3-1 und verlierst am Ende 6-3. Und da fasse ich mir so ein bisschen an den Kopf und denke mir, aber so wirklich ernst meinen könnt ihr es mit dem wir zerreißen uns für den Klassenhalt nicht, oder?
Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights geschaut und ich muss sagen, ich glaube, da trifft der gute alte Spruch zu, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und ich meine, es kommt ein bisschen Pech dazu, der eine Elfmeter ist kein Elfmeter für Leverkusen. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen bitter, das ist ja das 2-1 oder das 1-1, also wenn das auch nicht gegeben wird, ich glaube, es ist das 1-1 gewesen, das der Grimaldo dann macht, dann geht das Spiel vielleicht auch anders aus, also da auch so ein bisschen Pech dabei, aber ja, ich glaube, das sind halt irgendwelche Legionäre, die zusammengekauft wurden und es gibt ja jetzt keine fußballübergreifende Identität in diesem Verein, wo du jetzt, glaube ich, nochmal so richtig motiviert bist, da irgendwie in die letzte Bresche zu gehen für den Verein und deswegen überrascht mich das jetzt nicht, dass wenn dann mal eben das sinkende Schiff untergeht oder das, sag mal, das Schiff am Sinken ist, der Kahn, dass dann eben auch irgendwie, ja, sag ich jetzt mal, die Spieler, die jetzt sowieso keine große Verbindung zu diesem Verein haben, auch jetzt sich vielleicht nicht großartig reinlegen. Dazu kommt noch ein Mohamed Amoura, der wirklich eigentlich ja ein sehr guter Spieler ist, aber halt dann auch die Dinger nicht trifft. Also es ist wirklich so ein bisschen in allen Bereichen negativ. Man hat so das Gefühl, Dieter Hecking ist noch der Einzige, der dafür brennt. Vielleicht auch, weil er aufgrund seiner Vergangenheit da so ein bisschen nochmal eine andere Verbindung hat, aber auf der anderen Seite, also ich weiß auch nicht, das ist doch schon irgendwie, es entbehrt nicht einer gewissen Tragik eigentlich.
Ja, aber also so, ich bin jetzt nicht der größte Fan von VfL Wolfsburg, aber so ein bisschen verteidigen muss ich sie jetzt schon auch, wenn man ja schon auch sagen muss, kein Spieler, kein Sportler will am Ende des Tages absteigen. So, deshalb, ich glaube, dass da schon eine gewisse sportliche Motivation eigentlich ein Stück weit da ist und das zeigen sie auch in den letzten Wochen, dass da wirklich ein Stück weit eine Motivation da ist, dass man nichts absteigen will und sich deshalb schon in die Bresche wirft. So, ne? Aber das ist halt so das, was ich nicht so ganz verstehe. Sie zeigen das komplett, dieses Gesicht in der ersten Halbzeit bis zum 3-1. Und dann verstehe ich halt auch einfach nicht, vielleicht muss man da auch Dieter Hecking so ein bisschen angreifen, dann verstehe ich nicht, warum du dich nicht mit 11 Mann wirklich komplett als Bollwerk hinten reinstellst und alles wirklich bis auf die Knochen wegverteidigst. Und dann geht das Spiel am Ende vielleicht 3-2 aus oder wenigstens 3-3 und dann nimmst du halt einen Punkt wenigstens mit. So, ich verstehe, dass man jetzt nicht 60 Minuten sich nur hinten reinstellen kann. Aber du musst doch viel leidenschaftlicher verteidigen, wenn du 3-1 führst im Abstiegskampf gegen Leverkusen. Das verstehe ich dann nicht, wie du dann so auseinanderfallen kannst. Es tut mir auch ein bisschen leid, das so zu sehen, weil also, du musst ja schon auch überlegen, es gibt ja schon noch ein paar Wolfsburg-Fans, oder? Soll es geben.
Du meinst so. den vom Stream, den du reingeschickt hast?
Ja, zum Beispiel. Also, soll es ja schon auch geben. Die sind jetzt auch seit wann? 97, 98 in der ersten Bundesliga. Und das ist dann schon auch, also krass zu sehen, dass man dann quasi sich so auseinandernehmen lässt und so auseinanderschrauben. Und da kann ich mir wirklich nur im Kopf fassen und sagen, was macht ihr denn da?
Ja, aber wenn ich ehrlich bin, also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, mein Mitleid hält sich wirklich sehr in Grenzen dafür. Es ist mir schlicht und einfach wichtig und es ist, glaube ich, auch richtig, dass dieser Verein endlich absteigt. Und wenn man einen Transferminus von 30 Millionen hat und dann immer nicht hinbekommt, diese Investitionen auch irgendwie richtig anzulegen und ein Team zu formen, 2 Trainerentlassungen und dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, ja, dann reicht's einfach auch nicht für die erste Liga. Dann gibt's andere Vereine, die einen besseren Job in der zweiten machen und vor allem auch in der ersten machen, die es dann mehr verdient haben, drinnen zu bleiben. Dann ist es soweit. Allerdings muss man sagen, es sind noch 5, 6 Spiele. Also da ist noch nicht der Markt verlaufen, wie man so schön sagt, sondern da muss man schon noch mal ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht zu früh Untergangsszenarien an die Wand malt. Die nächsten Spiele werden sehr, sehr wichtig für die Wölfe. Ich kann mir auch vorstellen, dass die noch mal was reißen unter Hecking. Ich glaube, das ist eigentlich schon jetzt zumindest, was die spielerische Leistung angeht, der richtige Mann zu sein scheint. Aber es ist wirklich, also es muss sein, dass sie absteigen. Also meiner Meinung nach ist das sehr wichtig.
Ja, das Ding ist, dass sobald sie in die Relegation kommen, habe ich das Gefühl, werden sie sich fangen. Und ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen und da habe ich ja gesagt, dass wenn sie in die Relegation kommen, dann fangen sie sich auf jeden Fall. Und ich so ein bisschen die Gefahr besteht noch, weil man muss auch sagen, Pauli sich jetzt auch nicht wirklich sonderlich gut anstellt, weil wir jetzt gerade eh schon über einen Abstiegskampf sprechen. Also jetzt auch gestern keine 3 Punkte mitgenommen und wirklich mit einem unterirdisch schlechten Spiel sich bei Union präsentiert. Ich habe zwar nur die Highlights gesehen, und aber mir mal im genaueren die Statistiken angeschaut, und wenn du im Abstiegskampf bist, dann auch mit 0,3 Expected Goals und sowas aus dem Spiel zu gehen und irgendwie nur 8 Torschüsse, das ist wirklich, grenzt an eine Nichtleistung, wie wir zwar gerne sagen.
Ja, ich bin mal gespannt.
Also das ist vielleicht der Hoffnungs, der, das ist vielleicht so der Hoffnungsschimmer, an dem sie sich festklammern können, dass Pauli wirklich auch nicht viel tut.
Ja, also es ist jetzt auch nicht eben, das ist jetzt 5, wie viele Punkte? 4 respektive 6 Punkte Abstand, glaube ich, auf den Relegations- und Nicht-Abstiegsplatz. Die nächsten Spiele sind Frankfurt, Berlin, Gladbach, Freiburg, die Bayern kommen noch und Pauli am letzten Spieltag. Und das wird sicherlich eine, also wenn es jetzt so weitergeht, ganz, ganz wichtiges Spiel werden am letzten Spieltag. Vielleicht können wir schon sie in die zweite Liga schießen, wäre natürlich auch schön, aber es bleibt abzuwarten, was das angeht. Wie gesagt, du kennst meine Meinung, ich werde die
jetzt
auch nicht so schnell ändern.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt bist du genug Wolfsburg-Hate losgeworden hier in der ersten halben Stunde. Hast du schon ein bisschen deinen Standpunkt klar gemacht, dass du tatsächlich wenig Lust hast. Dass
ja, die, aber du musst mich auch verstehen. Du musst mich auch nach diesem 6-0 in Wolfsburg, das musst du doch verstehen, dass ich da wenig bis gar kein Mitglied habe.
Ja, da bist du, die Wunden, die musst du immer noch lecken, gell? Die hast du ja nicht überstanden.
Ja, das tat schon weh.
Wollen wir noch einmal kurz über deinen zweiten Lieblingsverein der Bundesliga sprechen, bevor wir zu Kicktipp aktuell kommen?
Ja, gerne. Ich weiß nur nicht, welcher das sein soll.
Kommst du nicht drauf?
Mein zweiter Lieblingsverein der Bundesliga? Ja, Mainz.
Ja, klar. Die 05er. Dein FSV. Ja.
Mein FSV. Ich sag ganz kurz, darf ich bevor wir drüber sprechen, ich mache einen Call nächste Saison Europa League wieder.
Ach, hör doch auf.
Stimmt aber, es wird so sein. Es wird so sein, Digga.
So weit sind sie ja gar nicht mehr weg, tatsächlich jetzt gerade auf der Tabelle. Sie sind nur 4 Punkte hinter Freiburg, haben sich irgendwie auf Platz 9 gemausert unter Urs Fischer.
Komplett verrückt. Das ist so krass.
Also, Urs Fischer macht Dinge, die sonst eigentlich nur Edin Terzic macht, eine schwarze Magie anwenden. Und in meinem Kopf war Mainz irgendwie immer noch so ein bisschen im Abstiegskampf verwickelt, aber die haben sich ja da sowas von rausgemausert nach und nach und haben wirklich auch gestern schon wieder Punkte gezogen, in Hoffenheim 3 Punkte mitgenommen. Die Mainzer, die sind wirklich drauf, stehen im Conference League, was ist das, Viertelfinale, Achtelfinale? Also, das ist der helle Wahnsinn, was da gerade abgeht bei denen.
Er ist brutal. Also ich weiß nicht, was Urs Fischer eben für magische Fähigkeiten besitzt. Vielleicht ist er einfach ein Menschenfänger, ein korrekter Typ, der nach Leistung aufstellt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich meine, gegen die jetzt bin ich hier im falschen Spiel gerade. Ärgerlich. Mann. Sorry.
Ja, Statistiken musst du bereithalten.
Ja, jetzt hier, Hoffenheim gegen Mainz. So, also, dass er aus Philipp Tietz, einem, würde ich sagen, durchschnittlichen Bundesligaspieler, hier einen Topstürmer kreiert hat, einen geformt hat, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und eben gerade gegen die starken Hoffenheimer, das ist schon bemerkenswert, auch mit einer höheren Anzahl von Expected Goals. 4 große Chancen zu 1 große Chancen gegen Hoffenheim. Also, das ist schon echt stark, das muss man einfach mal nochmal hervorheben. Es ist ja aber auch irgendwie der klassische Mainz-Weg, ne? Also wirklich eine Saison oder eine Hinrunde wirklich Arsch und dann neuer Trainer und dann klappt's wieder, oder? Wie ist das nochmal?
Ja, irgendwie so nach dem Motto, aber auch immer direkt so einen Trainer holen, der so eine krasse Identifikationsfigur schafft irgendwie.
Stimmt, ja, das ist auch irgendwie, das ist wirklich faszinierend.
Der ist das dann immer so für genau 1,5 Jahre und dann kommt irgendein Neuer, der wird dann eben die neue Identifikationsfigur.
Jetzt ist halt die Frage, ob Urs Fischer diesen Teufelskreis irgendwie brechen kann, oder?
Es wäre ihn zu wünschen. Es wäre ihn auf jeden Fall zu wünschen. Er hat ja in Berlin auch gezeigt, dass er eigentlich auch eher ein Mann für langfristige Projekte ist und eben nicht nur so ein Feuerwehrmann, sondern eigentlich auch eher was Nachhaltiges aufstellen kann. Wobei, da muss man auch sagen, es hängt bei Mainz auch ganz daran, wie sie die Transferpolitik jetzt dann gestalten, eben zwischen den, also in dem Sommertransferfenster, weil sie haben ja, das ist ja mit ein Grund, warum sie sich so gut gefangen haben jetzt in der Rückrunde, weil sie auch einfach sehr gute Laien getätigt haben im Wintertransferfenster mit zum Beispiel Geraldo Becker oder auch Silas, ja. Silas, der jetzt zwar verletzt ist. Und das ist natürlich eine Verstärkung, die relativ schnell gezogen hat, muss man sagen. Natürlich hat auch ein Paul Nebel wieder zurück zu alter Stärke gefunden, aber das ist natürlich schon sehr lobenswert. Und wollen wir jetzt nicht langfristig darüber sprechen, aber das hängt ganz, ganz davon ab, wie sie ihre Transferpolitik eben jetzt gestalten im Sommer.
absolut, aber ich gehe fest davon aus, dass wir Mainz in 2 bis 3 Saisons in der Champions League erleben. Ich mach den Hot-Take. Mainz spielt vor Freiburg Champions League.
Normaler VBH-Take.
Doch, das, ich glaube, das wäre jetzt so, das wäre wirklich die typische Ausfischer-Geschichte, meiner Meinung nach. Die gibt's zwar nur einmal bei Union, aber irgendwie, das würde jetzt schon ganz gut passen und ich kann mir auch vorstellen, dass Mainz eben auch so ein Umfeld bietet, wie er braucht, ruhig zu arbeiten und irgendwie da irgendwie langfristig Investitionen zu tätigen und eine gute Mannschaft aufzustellen. Ich weiß nicht, ob ich es Mainz jetzt wirklich komplett gönne, dass sie da jetzt die ganze Zeit oben mitschweben, aber wenn gute Arbeit mit guter Leistung belohnt wird, dann ist es eigentlich für mich okay. Ich bleib dabei, dass sie auf jeden Fall nächste Saison um die europäischen Plätze kämpfen werden. Das kann man immer bringen bei Mainz. Das ist immer ein guter Take, alle 2 Saisons.
Du wolltest gerade sagen, das ist ein ganz normaler Brian-Take vor allem. Also Mainz ist dann doch immer sehr präsent in deinem Herzen und du siehst sie dann irgendwie immer in Europa aufspielen. Aber sie spielen ja jetzt gerade auch in Europa auf, deshalb jetzt gegen Straßburg dann in der Conference League, so Rückrundentabelle, wie viel der Platz sind sie jetzt geworden in der Bundesliga? Weißt du auswendig aus dem Kopf? Stand jetzt?
Sorry, kannst du mal die Frage stellen?
Rückrundentabelle, Mainz. Wo stehen sie? Was sagst du? Du sollst raten, nicht nachgucken.
Ich hab im Kopf gehabt, die Urs-Fischer-Tabelle ist, das Mainz, glaube ich, 5. oder 4.
Deswegen Rückrundentabelle.
Ja. Auch. Glaube ich auch, 5. oder 4.
Tatsächlich 4. ja, ein Punkt vor RB Leipzig, ne? Und
Champions League.
VfB Stuttgart. Ja, wirklich, Wahnsinn. Deshalb wollte ich gerade sagen, eben jetzt spielen sie gerade die Conference League wild und die Rückrundentabelle gibt dir auf jeden Fall recht mit Tendenz zur Champions League. Also macht auf jeden Fall sehr Spaß und es ist halt irgendwie cool zu sehen, dass man sich mit einem gesunden Ansatz und mit kluger Transferpolitik dann tatsächlich so aus dem Tabellenkeller wieder hochmausern kann und jetzt dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt vielleicht noch gefährlich wird um den begehrten Platz 7 dieses Jahr, ne?
Ja, ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob die UEFA-Wertung jetzt schon gegriffen hat, aber normalerweise sollte der Platz 7 zumindest für die Qualifikation für die Conference League, glaube ich, möglich sein, aber es ist nicht ganz, ich bin da ehrlicherweise wartlich da bis zum 34. Spieltag und dann sehen wir, okay, was ist möglich, was nicht. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich meine, Mainz hat auch einfach, wie gesagt, auch irgendwie ein ganz cooles Team. Also auch ein wieder frischer Dani da Costa. Das freut mich sehr. Das ist ein sehr sympathischer, sehr cooler Fußballspieler, der da irgendwie die ganze Zeit kocht. Und was mich besonders als Freiburger natürlich freut, dass Daniel Batz endlich sein Können zeigen kann als Bundesliga-Keeper. Der war ja bei uns in der Jugend, hat dann bei Saarbrücken diese verrückte DFB-Pokalsaison gehabt, wo er 4 Elfmeter im Viertelfinale, glaube ich, gehalten hat. Und jetzt zockt er eben bei Mainz und macht's echt gut. Das freut mich natürlich auch sehr. Und ich glaube, deswegen kann man das Mainz auch wirklich gönnen, dass sie da ganz erfolgreich sind. Also wie gesagt, Wolfsburg sollte vielleicht mal Richtung Mainz schauen und nicht Richtung, keine Ahnung, Currywurststand in der VW-Halle. Aber
hör mal, das ist der Kraftriegel des Facharbeiters und der Facharbeiterin.
Ja, vielleicht sollten sie mehr Currywurst essen. Ich weiß nicht. Vegan vielleicht. Vielleicht mehr vegane Currywurst.
Ach ja. Nee, schön. Also FSV Mainz, das macht wirklich Spaß zuzuschauen. Haben sich da hochgemausert. Freiburger, nehmt euch in Acht. Ich hoffe natürlich auch, dass Freiburg wieder nächstes Jahr europäisch spielt. Aber sie triumphieren ja eh in der Champions League nächstes Jahr auf, wenn sie denn die Europa League gewinnen werden.
Ja, klar. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht die Platzierung.
Apropos Platzierung und Gewinn, wie sieht's denn bei uns bei Kicktipp aktuell aus?
Ja, Kicktipp aktuell war ein sehr schwieriger Spieltag. Spieltagssiegerin, das freut mich natürlich besonders, ist Silke Petra mit 16 Punkten. Das ist natürlich ist sehr, sehr gut, dafür Glückwunsch bei so einem Spieltag. Aber man sieht eben, dass nicht so viele Punkte gemacht wurden. Ich glaube, Hannes hat 8 Punkte gemacht. Du hast 8 Punkte. Ich bin mit 14 auch noch echt gut. Ich bin zumindest die meisten Plätze hochgekommen, bin jetzt wieder vor uns rein. Aber eben natürlich Silke Petra sehr stark. Hat da richtig gekocht bei den Tipps. 3x4 Punkte abgeholt. Also da wirklich praktisch in die Kristallkugel geschaut am Freitagabend und richtig getippt. Wir haben immer noch ein ultra spannendes Duell oben an der Spitze, ne? Beide punktgleich jetzt. Also es ist wirklich richtig spannend. Also es ist wirklich Verstappen gegen für Sebastian Vettel oder ich weiß nicht, wie die Formel 1 Analogie da richtig wäre, das musst du vielleicht sagen, aber so stelle ich mir das gerade vor.
Vielleicht zu früheren Zeiten Verstappen gegen Hamilton. Ja, also es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen. Ich habe leider das Gefühl, ich habe das Gefühl, das wird entschieden durch die Bonusfragen. Also das Duell Sheriff-Franzi, das wird am Ende des Tages durch die Bonusfragen entschieden und dann hoffe ich sehr, dass Franzi eine würdige Siegerin ist und Sheriff schön auf den 2. Platz verwiesen wird.
Ja, der Punkt ist vor allem, also es ist so, wenn man die Bonusfragen sieht, man kann es ja anschauen, wer was getippt hat. Das Problem ist.
Kann man das?
Ja, das kann man, also ich kann es auf dem Laptop jetzt gerade anschauen. Ich sage euch mal, ich sag dir mal, wie Sheriff und Franzi Bonusfragen getippt haben. Deutscher Meister, beide Bayern, das wird der bleiben. Trainerentlassung ist sowieso schon vorbei. Das Problem ist, dass Sheriff in einer, ich weiß nicht, welcher geistigen Umnachtung er das getan hat, aber den besten Torschützenkönig beim BVB gesehen hat. Ich weiß nicht, was er in Gerasi sieht, aber da hat Franzi Bayern getippt. Das ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, eher 4 Punkte für Franzi. Und dann haben wir beim Abstieger hat Sheriff Augsburg, St. Pauli und HSV und Franzi hat Heidenheim, Köln und HSV. Also Heidenheim auf jeden Fall. Würde ich sagen, können wir relativ sicher sagen, dass sie es leider nicht mehr packen. Köln, HSV, Köln vielleicht. HSV glaube ich eher nicht. Und bei Sheriff auf jeden Fall St. Pauli da ein Kandidat. Deswegen, das ist noch nicht so ganz klar, aber momentan sehe ich da auf jeden Fall 4 Punkte vorher. Das heißt, Sheriff muss sich noch mal ein bisschen anstrengen, damit das ausgeglichen wird.
Ja, aber ist doch schön. So haben die zwar auch eine Motivation, richtig schön Abstiegskampf zu verfolgen.
Ja, das stimmt. Ja, ist doch geil. Ja, das war ja damals schon, das war ja vor 2 Saisons, als da hat ja auch Sheriff wirklich durch die Bonusfragen, weil Union dann doch nicht abgestiegen ist oder 16. wurde, eben tatsächlich seinen ersten Platz gegen den Checker aufgegeben. Also da gibt's auch so ein kleines Trauma noch bei ihm.
Aber nichtsdestotrotz muss man ihn schon loben, dass er jetzt wiederholt da oben mittippt. Also
ja, das kann
er scheint ein glückliches Händchen, was Tipps angeht, zu haben.
Ja, ja.
Juti, ja, danke euch. Tippt weiter fleißig. Danke dir, Brian. Wie gesagt, es bleibt sehr spannend, auch zwischen uns dreien. Wir beide sind sehr nah beieinander. Von Hannes haben wir uns so ein Stück weit abgesetzt. Aber auch da ist die Messe noch nicht gelesen. Ich bin schon mal froh, dass bei dir nicht wie letztes Jahr die Zukunft des Podcasts in Gefahr ist.
Ja, absolut. Das freut mich tatsächlich auch sehr, dass ich da ganz entspannt dem Saisonfinale entgegenschauen kann, ohne dass ich mich an meinen Sprüchen messen muss.
Ja. Das stimmt. So, schön. Dann haben wir noch ein Thema mitgebracht und zwar ein besonderes, weniger fußballerisch, sondern wir wollten auf die Ränge schauen. Und zwar ist dieses Wochenende ja so einiges passiert. Du hast es schon erwähnt. In Stuttgart ist ein Klappstuhl auf das Spielfeld geflogen. In Dresden ist es etwas mehr eskaliert. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Die Dynamo-Ultras haben den Hertha-Ultras die Blockfahne geklaut, was ja sowas.
Also was, das habe ich nicht gesehen. Ich habe die.
Doch. Die haben ihm die Blockfahne geklaut und dann angezündet, was im Ultrasprecher eigentlich eine Kriegserklärung gleicht. Also
ja, dann müssen die sich auflösen, die Ultragruppierung. Also dann gibt's die nicht mehr.
Ja, also vielleicht entsteht jetzt in diesem Rahmen eine neue Derby-Feindschaft, weil auf dem Papier ist es eigentlich kein Derby, aber es kann sehr gut sein, dass der wann war das Spiel? Boah, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, am Samstag war das Spiel. Vielleicht der Anstoß ist für eine neue Derby-Feindschaft in Deutschland. Ist
vielleicht eine Rivalität eher, oder? So eine, also ja, ist eine Derby Rivalität, nicht, aber ja, genau. Eine Ost-Rivalität. Ich meine, also na gut, Ost-West in dem Fall, weil Hertha ist ja der West-Club, aber ja, das ist auf jeden Fall, sind ja zwei große Vereine. Ich muss ehrlicherweise sagen, es sah ja fantastisch aus, wie die Dynamo-Ultras in so Regenjacken, in so gelb-schwarzen Regenjacken da standen. Ich dachte kurz, Die haben die ganze Zeit was hochgehalten oder so. Also das muss ich sagen. Es gab so eine Szene bei den Highlights, wo du gesehen hast, okay, die Fahnen, wie die geschwungen haben und eine Pyro drinne und es hatte was so von modernen Game of Thrones, wenn die Armee auf Jon Snow zugeht. So stelle ich mir das vor, wenn die Dresden Ultras auf Fabi Rehse gehen und selbst ein Stirnband klauen oder so. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war überrascht, als ich die Tabellen angeschaut habe, dass das Hertha doch noch jetzt, sag ich mal, im näheren Rang ist für die Aufstiegsplätze. Es sind ja nur noch 5 Punkte auf Platz 3.
Nein, aber das ist...
Na, du tust das jetzt so ab. Ich finde, das ist jetzt gar nicht so wild. Also das, ganz unmöglich ist es nicht. Klar, es ist super eng generell, aber ich finde so, vielleicht klappt es ja doch noch.
Das ist die luxuriöse Situation, von der Tabellenspitze zu grüßen. Ich kann dir sagen, die spielen keine Rolle mehr. Das machen jetzt Darmstadt, Elversberg, Paderborn und Schalke unter sich aus. Und Schalke, bin ich um ehrlich zu sein, 5 Punkte jetzt auf Platz 4. Ich bin guter Dinge, dass es mindestens Relegation wird. Deshalb. Aber über das Sportliche können wir gleich
nochmal sprechen. Das höre ich ja selten bei dir.
Ich wollte eigentlich eher so ein bisschen über diese Fan-Ausschreitungen sprechen, weil ich ja normalerweise großer Verteidiger von der Ultraszene bin, weil sie wirklich extrem wichtig sind für die Stimmung in unseren Stadien, auch für die Attraktivität unseres Fußballs in Deutschland dadurch. Aber sowas, diese Choreografie, das sah unfassbar geil aus. Das ist super. Dafür seid ihr da. Aber dann diese dieses Kindische darüber rennen und sich dann so, weißt du, das Geile ist ja, sie gehen ja dann nicht mal wirklich aufeinander los, sondern sie mucken sich dann nur so an und spielen sich auf, wie so brünstige Gorillas. Aber sie machen ja nichts. Und das ist halt wirklich, das verstehe ich dann nicht. Ich verstehe es wirklich nicht und damit schaden sie halt wirklich nachhaltig. Einerseits Fußballfans allgemein, aber insbesondere in Ultras. Und dadurch macht es einem auch immer schwieriger, Ultras tatsächlich zu verteidigen.
Ja, klar, das ist natürlich immer diese Negativbeispiele, die dann auch hochgekocht werden. Ich finde, ich sehe das ein bisschen entspannter als du, glaube ich. Es gehört irgendwie dazu auch. Ich glaube, gerade Dynamo Dresden Ultras, die sind auch dafür bekannt. Das ist vielleicht auch ein bisschen Identität für sie. Ich glaube, zum einen ist ja das Spiel um 20.30 Uhr. Vielleicht ein bisschen einfach auch falsch angesetzt, meiner Meinung nach, ist einfach zu spät. Weil, blöd gesagt, sind die meisten einfach dann besoffen um die Uhrzeit. Wenn du das um 13.30 Uhr Samstag machst, dann geht das Spiel, also diese Abendspiele, die haben eine andere Aura, das ist einfach so. Nicht nur, was den Alkoholkonsum dann angeht, bis zu diesem Zeitpunkt, sondern eben auch, es ist dunkel, es ist irgendwie auch nicht, ja, ich finde, es hat einen anderen Vibe. Und das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass die Lage von Dynamo Dresden in der zweiten Liga schon auch gar nicht jetzt mal so unsolide ist, aber das richtig knapp ist, wenn du dir auf die letzten vier Plätze schaust. Es sind 29 Punkte, 29 Punkte, 29 Punkte und 27 Punkte. Da ist noch nichts entschieden. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, dass der 18. noch so gut im Spiel ist mit Preußen Münster. Und ich glaube, da sind die Emotionen schon am Hochkochen. Das rechtfertigt natürlich nicht, ne? Verständnis bedeutet keine Zustimmung, aber es rechtfertigt auch jetzt nicht diese Ausschreitung. Es ist aber auch irgendwie für mich nichts Neues. Und wenn es dann wann bei einem bestimmten Verein hin und wieder mal passiert und die Emotionen dann hochkochen, ich meine, Hertha kann man auch mal nicht mögen, dann ist es vielleicht auch mal, kann man da auch vielleicht gewisses Verständnis äußern. Ich sage keine Zustimmung, keine Rechtfertigung dafür, aber für mich gehört das teilweise auch ein bisschen zu diesen Spielen dazu.
Aber das finde ich irgendwie so nicht den richtigen Ansatz so ein Stück weit, weil, also es ist auch nicht der richtige Ansatz zu sagen, so nur weil das Spiel um 20.30 Uhr ist, ist es nachvollziehbar, dass da jetzt zur Ausschreitung kommt. So. Also das ist halt einfach völlig Panne und einfach komplett daneben. Und so ein Stück weit bin ich vielleicht auch geframed, weil ich von der Arbeit vor ein paar Wochen auf einem Vortrag war von einer Forscherin, die forscht zu Gewalt im Fußball.
Spannend, ja.
Das war ein 30-Minuten-Vortrag oder länger sogar. Und da muss man sagen, sie hatte schon eine sehr krasse Brille auf und hat halt permanent Fußballer und Fußballfans eigentlich so als quasi nicht zu bändigende Tiere dargestellt.
Und deswegen diese Gorilla-Verbindung.
Na wirklich, und hat dann halt immer diese Negativbeispiele hervorgehoben, sondern diese hervorgehobene Aggressivität die ganze Zeit im Fußball, das stimmt ja auch ein Stück weit. Und seitdem, also ich habe mich während des Vortrags war ich total angespannt die ganze Zeit und wollte permanent widersprechen, weil ich es total falsch finde, dass man den gesamten Fußball über einen Kamm schert. Und ich finde, Fußball hat sehr, sehr viel mehr positive als negative Seiten. Aber vielleicht bin ich deshalb so ein bisschen sensibilisiert dafür jetzt für das Thema, um da ein bisschen kritischer drauf zu blicken, weil ich eben nicht mit so Leuten in einen Topf gesteckt werden möchte. Und deshalb finde ich so Sätze fast schon ein Stück weit schwierig zu sagen, das gehört für mich dazu. Weil das ist ja genau das, was die Gegner des Fußballs, das ist ja genau das, was die Innenministerkonferenz sehen
das
will.
Das stimmt, ja. Das
und hören will, zu sagen, ja, das gehört eben nicht zum Fußball dazu. Und das ist deshalb muss man aus dem Fußball heraus schon auch sagen, so nein, das sind Einzelfälle und auch wir wollen das nicht.
Ja, also du hast recht, es ist jetzt nicht unbedingt Teil der Fußballkultur, die wir jetzt hier, glaube ich, sehen wollen. Auf der anderen Seite sind nun mal die Emotionen, die, ich finde, ich merke es ja selber, wenn man gerade eben in der Kurve ist und steht und um sich rum die Leute, also ich finde, das bedingt sich auch gegenseitig dann, dass aus Emotionen eben auch teilweise dann Tätlichkeiten oder eben Ausschreitungen werden.
Aber das ist was anderes.
Das ist ja auch eben die Konsequenz davon, wenn man eben, sag ich mal, dicht gedrängt auf der Kurve steht. Und das ist ja eben auch, was im positiven Fall dazu führt, dass es eine wunderbare Choreo, supergeile Stimmung und auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Aber eben auf der anderen Seite, dass man sich eben gegenseitig hochbauscht und dann eben sagt, okay, jetzt geil, wir gehen jetzt zu denen hin, haha, so.
Ja, aber das ist eine andere Sache. Also ich verstehe das total, aus der Emotion heraus beleidigst du vielleicht mal andere Fans aufs Übelste oder hältst ein paar Mal den Mittelfinger nach oben oder schmeißt von mir aus auch deinen Bierbecher. Das machst du aus der Emotion heraus. Aber du rennst nicht aus der Emotion heraus darüber über das komplette Spielfeld und klaust die Fahne von denen. Das ist ja mit Kalkül. Das ist ja, also das ist ja von vornherein geplant gewesen. Da wartet man auf den richtigen Moment. Das ist ja nicht aus der Emotion heraus. Deshalb, da lasse ich das Argument einfach nicht zu. Ich muss gerade sagen, einfach Dynamo fällt dann einfach wirklich wirklich sehr, sehr, sehr häufig auf. Und da muss man auch einfach mal der Wahrheit ins Gesicht blicken, dass es gibt in ganz Deutschland Fanausschreitungen, aber es ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass insbesondere Ostdeutschland ein vehementes Problem hat mit Gewalt in der organisierten Fanszene. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen.
Ja, absolut. Also da scheint es auf jeden Fall irgendwie prädestinierter zu sein. Ich weiß nicht, ich persönlich kann und will da jetzt keine Überlegungen anstellen, wieso das so ist, weil letztlich bin ich nicht in einer Ultra-Gruppierung drin und verbiete mir daher jede Einschätzung, weil ich da einfach finde, das ist schon auch mal nochmal ein Kosmos für sich, der eigene Regeln hat, eigene Traditionen hat und da muss man, finde ich, auch umgehen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie gesagt, es sind unschöne Szenen, für mich aber trotzdem besticht immer noch die coole Choreo und das ist irgendwie ja einfach letztlich, abgesehen davon, ja, ein Fußballfest dann war.
Total, total. Bin ich ja total voll und ganz bei dir. Das meinte ich eben mit diesem sensibilisiert, dass ich glaube, halt jetzt vielleicht ein Stück weit so einen Eindruck bekommen habe, wie eben Gegner von Fußball und Gegner von organisierten Fanszenen auf den Fußball schauen. Und ich glaube, dass halt, das ist eigentlich auch schade an der Stelle, dass Hannes nicht da ist, weil Hannes hat, glaube ich, schon auch so eine Sicht eher, dass der das schon auch eher sehr kritisch einordnet. Und deshalb, ich verstehe das schon auch, aber man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht alle über einen Kamm schert. Bleiben wir ein Stück weit ein bisschen bei dem Thema und sprechen noch ganz, ganz kurz über Stuttgart und Dortmund, weil das fand ich mich auch total spannend, wie da, auch da hatten wir ja Fanausschreitungen, natürlich in deutlich kleineren Ausmaß.
Der Klappstuhl!
Aber dass da jetzt ein Klappstuhl auf das Spielfeld fliegt, dass Fans in den Innenraum dringen, wegen einem Jubel, der meiner Meinung nach vollkommen harmlos war. Also hast du den Jubel als überzogen empfunden?
Ne, ich glaube, also ich weiß nicht, das wollte ich nämlich dich auch fragen, was an dem zweiten Jubel problematisch war. Beim ersten Jubel war es ja so, dass Karim Adeyemi ja die Fans stillgeschalten hat mit dem Zeigefinger. Ne? Er hat den Zeigefinger auf den Mund gelegt. Da war ich mir nicht sicher, ob er in Julian Brandt-Richtung ging, weil er da so an dem vorbeigelaufen ist oder ob es die Fans gemeint hat. Ich glaube, das war so der Auslöser, soweit ich weiß, weil da gab es ja schon erste Handgreiflichkeiten, auch mit Ermedin Demirovic. Ich meine, dieser Klappstuhl, da wollte ich dich noch fragen, was glaubst du, woher dieser Klappstuhl kommt? Habe ich mich auch gefragt.
Das ist eine gute Frage. Ja, das sind diese Klappstühle, auf denen die Ordner immer sitzen.
Genau, das habe ich dann auch gedacht, ja.
Aber der ist so schnell geflogen.
Ja, eben.
Ich glaube,
ein Ordner den schon länger gehabt haben, oder? Möglich, möglich. Das wäre interessant, ja. Ja, also ich finde, das war jetzt ein bisschen übertrieben.
Total affig. Nicht
so, ja, also ich glaube, bei jeder Fanszene gibt's halt die ein oder anderen Fans, die halt dann, die brauchen im Prinzip nur diesen einen Moment, vielleicht eine Handgeste, die dann das Fass zum Überlaufen bringt und dann reicht es aus, dass man eben in den Innenraum geht. Ich find's auch so geil, das ist ja das eben, was du meintest, mit diesem so ein bisschen ja auch so gar nichts tun am Ende. Die sind ja nicht mal dann über die Bande gestiegen. Ich denke mir dann so, dann steigt doch wenigstens drüber und, ja, und macht dann halt ernst, anstatt dann so rumzukeifen. Also das finde ich dann schon wieder so ein bisschen so, Bro, also da brauchst du nicht runtergehen, oder?
Ja, ich fand's auch geil, weil Dennis Undaf danach hier im Interview erzählt hat, er ist ja unter anderem zu seinen eigenen Fans hingegangen, um sie zu beruhigen. Und da hat der Interviewer ihn gefragt, was die denn von ihm wollten. Und hat er gemeint so, ja, die wollten halt, dass wir denen auf die Fresse geben und so, aber ich muss, also jetzt paraphrasiert, aber da war er so, er musste denen dann erstmal erklären, wir können die ja jetzt nicht schlagen. Und das ist halt so, also in welcher Welt leben diese Menschen? So, was ist denn los?
Na, aber ich muss schon zugeben, also selbst auch ich vom Gefühl her, sag ich jetzt mal, wenn der Schiedsrichter mir in die Nähe gekommen wäre nach dem Bayern-Spiel, also wirklich direkt danach, weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da garantieren kann, dass ich da friedlich bleibe, zumindest in den Worten.
Ja, ja, eben in den Worten, aber das ist ja was anderes. Du kannst ihn ja von mir aus zum Teufel jagen und die ganze Sippschaft beleidigen, aber du musst also diese Handgreiflichkeit an den Tag zu legen, also, ach, irgendwie, ich weiß nicht. Insbesondere dieses Wochenende ist mir das so aufgefallen und da denke ich mir echt so, euch brauche ich wirklich nicht im Stadion. Weil da, also da bin ich dann wirklich so weit zu sagen, so, diese Leute brauche ich nicht im Stadion. Hm. Ich glaube, dass ja, die Stimmung trotzdem noch gut wäre, wenn, aber selbst wenn diese 10% Vollaffen nicht mehr dabei sind.
Ja, ich verstehe deine Meinung, Ich finde, bei Stuttgart habe ich es jetzt noch nicht so oft erlebt, dass es jetzt so Ausschreitungen oder, sage ich mal, so Szenen kommt. Wie gesagt, ich fand einfach den Anlass, der hat jetzt für mich nicht ausgereicht dafür. Also es ist für mich nicht ganz klar, warum eigentlich Ja, wie gesagt, ich glaube auch hier Abendspiel und die Leute sind einfach besoffen. Also das ist meine, ja, bisschen so meine Erklärung. Ich glaube, je später das Spiel, das ist ja deswegen, hat man ja überhaupt erst Mittagsspiele eingeführt, weil einfach eben die sag ich mal, die Besoffenheitsrate zu hoch ist. Und ich glaube, die stehen dann halt, das ist um 8 Uhr, was ist da, 8:30 ist dann, da haben die schon ihre 5-6 halbe während dem Spiel und 5-6 halbe davor vor dem Spiel getrunken. Und dann reicht eben diese eine Szene, vielleicht Karim Adeyemi oder was auch immer. Ich meine, der provoziert sowieso generell, glaube ich, einige Fans in Deutschland. Das reicht vollkommen aus, um zu sagen, ja, jetzt den zeigen wir's. Aha.
Ja.
Den haben wir's gezeigt, den Dortmundern, gell?
Nee, das ist ja genau das, was ich meine mit diesem animalischen Balzverhalten. Also, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da das dieses
animalische Horn, Balzverhalten. Hallo, Herr Biologe. Schön.
Nee, irgendwie hab ich da richtig eingefressen dieses Wochenende. Ja. Und du musst das jetzt ausbaden. Aber gut. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass ich mich endlich drüber aufregen kann. Naja.
Das ist
okay. Wollen wir noch über schönere Dinge sprechen im Fußball? Und zwar, Wunder gibt es immer wieder. Bosnien-Herzegowina hat sich für die WM qualifiziert.
Ja, das ist toll,
mit einem teuer bezahlten Preis, und zwar den Verletzungen von Edin Dzeko und Katic.
Ja, das ist total tragisch.
Was mich zu der Nachricht verführt hat, gestern in der Gruppe zu schreiben, scheiß Nationalmannschaften. Das tut nämlich richtig weh im Aufstiegskampf. Ja. Aber nichtsdestotrotz sei es ihm wirklich sehr vergönnt, weil man sieht ja, das ganze Land bebt, das ganze Land jubelt. Und natürlich muss man in dem Zusammenhang schon auch darüber sprechen, dass es Italien wieder mal nicht geschafft hat, sich zu qualifizieren, ja, und einen Hattrick schnürt.
Also ich glaube, dieses Spiel hat ganz viele Facetten, die für mich besonders sind. Du weißt ja, dass ich letztes Jahr in Bosnien war und auch irgendwie, finde ich, schon auch eine sehr enge Verbindung zu diesem Land aufgebaut habe. Auch einige Menschen aus dem Land kenne mittlerweile. Die habe ich auch gefragt, da liebe Grüße an Mina, die mir ein bisschen Insider-Tipps gegeben hat, beziehungsweise Tipps ist das falsche Wort, Insider-Wissen. Und die hat gesagt, das ist ja super gespaltenes Land an den Ethnien und Nationalitäten her. Du hast ja die kroatisch-Bosnier, die serbischen Bosnier und du hast im Prinzip die Moslems. Ich hoffe, ich sage das hier richtig, ne? Also gerne auch korrigieren nochmal, falls das jetzt hier falsch war. Aber du hast auf jeden Fall
ja. Nein, kein Problem, du. Das ist bei so Eingruppierungen, da sind die Leute immer ganz entspannt.
Genau, das ist im Prinzip gar kein Problem, wenn man da was falsch sagt in der Situation. Nein, also nochmal ganz kurz, also das ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach in diesem Land, das habe ich auch da mitbekommen, als ich da war, und da ist auf jeden Fall sehr viel Schmerz auch noch aufgrund des schlimmen Krieges in den 90ern. Und tatsächlich ist es so, so wie ich das verstanden habe, ist die Nationalmannschaft eine der wenigen Institutionen in diesem Land, wo sich alle Nationalitäten eigentlich zusammenreißen und zusammen unterstützen. Und anscheinend haben selbst sogar die serbischen Sportler, wie zum Beispiel Novak Djokovic, sind nach Bosnien gefahren, haben das Team unterstützt und mega gejubelt. Also was da für Szenen teilweise in Sarajevo und in Senica und überall im Land waren, das ist schon sehr besonders, hat mich schon sehr tief berührt, weil ich glaube, für die Leute bedeutet das einiges, dass sie zur WM mitfahren kommen können und eben auch hinsichtlich der ethnischen und Nationalitäten, der Spannung in den Nationalitäten, könnte dieses Spiel und diese Aktion tatsächlich ein kleiner Neubeginn für die Beziehung untereinander sein. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber zeigt sich wieder, was Fußball im Ende ist. Es ist so krass, eben, oder?
Genau, und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass du jetzt gerade nochmal so ein schönes, positives Bild von Fußball gezeichnet hast, um eben nochmal zu verdeutlichen, was es ja auch kann. Und da bin ich voll und ganz bei, da stimme ich dir zu 100% zu. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Italien, schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich finde, zu einer WM gehört für mich Italien dazu. Also ein Stück, ich finde es cool. Mich freut es wirklich für Bosnien-Herzegowina und für alle bosnischen Spieler und so. Aber ich finde es, sportlich gesehen, hätte ich mir mehr Italien gewünscht bei der WM. Weil, wie gesagt, Italien gehört zu einer WM einfach dazu. Und auch mit den Tifosi und mit dieser Nationalhymne, das hast du schon nicht so wirklich, das hast du nicht so oft. Da fehlt so ein bisschen vielleicht so dieser emotionale Spice dann ein bisschen.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es Italien seit 3 WMs fehlt und meiner Meinung nach auch einen, ich meine, du musst dir ja vorstellen, Italien ist neben Deutschland und Brasilien das erfolgreichste Land bei WMs. So, das ist eine traditionelle WM-Mannschaft und das jetzt. Es gibt ja eine ganze Generation, die Italien noch nie bei einer WM gesehen hat. Und man muss ja sagen, dass die Europameisterschaft 2021 ja scheinbar wirklich einfach dieser Gewinn der Europameisterschaft 2021 ja einfach ein Ausrutscher scheinbar gewesen ist. Das finde ich eben das Faszinierende, dass in diesem Niedergang des italienischen Fußballs einfach dieser Gewinn der Euro 2021 fällt. Also das finde ich so faszinierend, so paradox. Und gleichzeitig muss man ja schon auch sagen, wenn man sich die Liga gerade anschaut, wer da alles spielt, wie die Vereine teilweise in der Champions League oder in der Europa League performen, es ist einfach so, dass der italienische Fußball da leider Gottes nicht mehr die Rolle spielt, die er vielleicht vor einigen Jahren oder in den 2000ern gespielt hat. Und das zeigt sich eben auch in der Nationalmannschaft. Du hast eine extrem schlechte Jugendarbeit. Du hast im Prinzip kaum Spieler, die nachgerückt sind. Keine guten Trainer, die vielleicht dieser Mannschaft helfen können. Und dann resultiert das eben auch mit dieser krassen Mittelmäßigkeit, mit der diese Mannschaft agiert. Und dass man halt dann irgendwie anscheinend so einen kleinen Fluch auch noch drin hat, dass man einfach nicht mehr teilnehmen kann.
Ja, es ist wie du schon sagst, es ist irgendwie so eine Mischung aus strukturelles Problem gepaart mit vielleicht glauben sie oder haben sie zu viel Angst am Ende des Tages tatsächlich wieder und wieder nicht zu scheitern, dass sie eben dann wieder scheitern. Und das ist die 2021er EM war 100% ein Ausrutscher gegen hier jetzt bei der EM in Deutschland 2024 ja auch im Achtelfinale ausgeschieden gegen die Schweiz. Also Mittelmäßigkeit trifft es vielleicht eigentlich sogar ganz gut.
Auf jeden Fall. Und man muss ja schon auch sagen, dass das Spiel nicht besonders, also verdient wäre es jetzt auch nicht gewesen, ein Weiterkommen. Also Bosnien hat das schon ganz gut gemacht, hat da gut gekämpft. Meiner Meinung nach auch, ich habe die Highlights geschaut und nochmal so ein bisschen in den Statistiken geschaut, verdient gewonnen. Und ja, also ich meine, wer da auch alles spielt, das freut mich auch eben für nicht unbedingt für Demirovic, da bin ich ein bisschen kritischer bei dem Spieler, aber gerade eben für Dzeko, für den Nikola Vasili aus St. Pauli, Edin Dzeko, Digga, der ist 40. Junge, ja, der ist einfach fucking 40. Seit ich Fußball wirklich intensiv verfolge, verfolge ich Edin Dzeko. Das ist wirklich richtig crazy. Und das muss man einfach auch mal hervorheben, was dieser Mann auch wieder diese Saison leistet. Nicht nur bei Schalke, sondern eben auch in Bosnien, wo er das Tor auch dann vorbereitet hat. Habe ich übrigens auch gesagt zu Hannes letzte Woche. Ich glaube, dass Bosnien es schafft. Und deswegen, also Edin Dzeko ist schon nochmal, also in seinen letzten Jahren, also das ist schon das Hut ab vor so einer Leistung, vor so einer sportlichen Leistung, auf so einem Niveau dann noch irgendwie sowas zu reißen. Es ist schon einer der ganz Großen. Es gibt auch eine Szene, einen Mitspieler von ihm, ich weiß nicht wer, gibt so ein Video, wo er das, also irgendwie 2008, 2019 irgendwie ein Dzeko-Trikot trägt und dann mit ihm zusammen zur WM reisen wird. Also das, da geht mir als Fan ja wirklich das Herz auf, oder?
Ja, klar. Das ist eine einmalige Geschichte und irgendwie eigentlich schon fast schon zu kitschig, um wahr zu sein. Dass der jetzt noch ganz zur WM fährt in dem Alter, dass der nochmal diesen Glow-Up hat bei Schalke, das ist schon eigentlich zu kitschig.
Kurze Nachfrage von mir, wie ist denn das mit der Verletzung? Das hat mir jetzt noch niemand so richtig beantworten können. Fällt der jetzt lange aus?
Das ist geil. Das kann dir niemand beantworten. Das beantwortet dir niemand. Da wird ziemlich Stillschweigen darüber bewahrt. Das ist, ich glaube, da will sich Schalke nicht in die Karten gucken lassen, so richtig, was er denn jetzt tatsächlich wirklich hat und wie lange ausfallen wird. Gestern nehme ich insbesondere deswegen alle Vorberichte, alle Nachberichte, alles angeschaut rund um das Schalke-KST-Spiel. Und unter anderem Muslic und Dzeko wurden auch beide interviewt und beide haben da keine klaren Aussagen getroffen, A, was er hat und B, wie lange er ausfällt. Und das Einzige, was Dzeko gesagt hat, war so, er schaut von Spiel zu Spiel, er guckt jede Woche, ob er spielen kann oder nicht. Und er hat so mehrmals betont und mehrmals versichert, so, dass er kein Mensch ist, der jetzt nur weil er Schmerzen hat, nicht spielt. Und dass er das auch über den. Und er war so, ich bin nicht so ein Spieler und so, und ich gehe über den Schmerz drüber und dann spiele ich trotzdem. Und hat Terodde die berechtigte Nachfrage gestellt, ja gut, aber ist ja schon auch mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn du jetzt über den Schmerz rüberspielst, weil es kommt ja auch die WM. Du willst ja auch fit sein. Und dann hat er gesagt, nee, das ist, er ist kein Spieler, dem macht das nichts aus. So, er spielt mit Schmerz, ob WM oder Schalke, das ist okay. Deshalb, also das ist ganz, ganz taktisch. Das heißt, da bleibt alles offen, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass er die Saison wieder zurückkommt. Das ist Katic, Nikola Katic, eigentlich unser Abwehrchef, auch das tut unfassbar weh, dass der fehlt. Und eigentlich sliden wir jetzt quasi direkt rüber zu unserer Abschlussrubrik Spiel der Woche. Weil mein Spiel der Woche für nächste Woche ist nämlich Schalke gegen Elversberg. Elversberg gegen Schalke, um ganz genau zu sein. Was ein absolutes Top-Spiel ist. Also der Mannschaft, der Titelkampf wird unter anderem, das wird wegweisend dafür sein, weil Elversberg eben 52 Punkte Dritter, Schalke 55 Punkte Erster. Und Schalke fehlen eben Katic und Dzeko, beide eigentlich absolute Stammspieler. Dazu kommt, dass Katic Ersatz Mertcan Ayhan auch fehlen wird, weil er sich gestern die fünfte Gelbe geholt hat. Und Kenan Karaman auch fehlen wird, weil er sich auch die fünfte Gelbe geholt hat. Also das wird ganz, ganz düster, das wird ganz, ganz schwer. Ich bin wirklich gespannt, ob sie das hinbekommen, weil selbst das gegen den KSC gestern, es war ein sehr, sehr, sehr verdienter Sieg. Aber man muss auch dazu sagen, es war ein richtiger Kampf. Also da, und deshalb, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das hinkriegen. Personell wird es jetzt langsam leider sehr, sehr dünn. Und das ist halt der schlechteste Zeitpunkt, den es geben kann, mitten im Saisonendspurt. Und deshalb scheiß
Nationalmannschaften. Nicht, dass die Puste ausgeht, ne? Genau, also der Preis
geht auch so in die Spieler.
Die Spiele, ja gut, aber das ist ja im Prinzip auch da, das liegt ja auch daran, dass die einfach vielleicht von der Saison schon gezeichnet sind und dann sich leichter verletzen. Und ja, es ist ein hoher Preis, den auf jeden Fall Schalke für diese Länderspielpause bezahlt hat. Ich bin Gott froh, dass bei Freiburg zum Beispiel jetzt keiner längerfristig verletzt ist im Endspiel, in den Endspielen, die wir jetzt auch vor uns haben in den nächsten 2, 3, 4 Wochen. Also da ist ja nicht nur die Europa League nächste Woche gegen Celta Vigo und in der nächsten Woche drauf, sondern auch noch das Halbfinale im DFB-Pokal gegen die VfB Stuttgart. Also das sind wirklich auch für uns entscheidende Wochen. Ich glaube, für alle, also für dich mit Schalke, für Hannes mit Champions League bei Bayern, für mich bei Freiburg, das ist richtig geil diese Saison, dass wir alle drei da echt was zum Zittern haben und zum Mitfeuern und ja, emotional dabei zu sein. Deswegen für mich nächstes Spiel der Woche, ich bleib mal langweilig, Bayern, Dortmund gegen Leverkusen, für mich auch spielerisch interessant, wie Leverkusen gegen Dortmund spielen wird, sich aufstellen wird, weil eigentlich ja spielerisch eher schwach, vielleicht aber dann doch mit Chancen gegen die doch etwas, ja, etwas kreativlosen Dortmunder, mal sehen. Würde mich interessieren, wie die da spielen. Ja,
wir haben einen vollgepackten Champions-League-Spieltag vor uns. Freiburg spielt gegen Celta Vigo, das erste Mal im Viertelfinale der Euroleague. Und dein Spiel der Woche ist Leverkusen gegen Dortmund.
Ja, wieso nicht? Ach, darf doch einfach auch mal. Na gut, ich finde, das ist ja immer das Schöne, das nicht so offensichtliche mal auch zu nennen. Und natürlich ist Real Madrid gegen Bayern, aber das weiß doch jeder.
Dann sag doch bitte gleich Freitagabend Augsburg-Hoffenheim, mein Spiel der Woche.
Mein Spiel der Woche, Augsburg-Hoffenheim, ja. Ich werde schauen. Ich meine, ob Grisha Prömel bei mir ein Kickbase spielt, ist dann die Frage. Ne, der hat jetzt nicht so performt dieses Wochenende.
Ah, Kickbase-Schweinchen zum Abschluss. Und damit schicke ich euch in die Woche, in die Osterwoche. Hoffentlich hat der Hannes seine Osterfeierlichkeiten sehr gut überstanden. Ich habe auf jeden Fall die Folge sehr gut überstanden. Es hat riesig Spaß gemacht mit dir, Brian. Wie gesagt, zu zweit auch immer schön. Aber ich freue mich wirklich sehr, wenn wir nächste Woche wieder alle drei beisammensitzen und zu dritt dann Champions League, Euro League und Bundesliga einsortieren werden. Das wird, kann ich euch jetzt schon versprechen, nächste Woche eine pickepackevolle Folge, ne? Da wird viel los sein.
Das wird voll, ja. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Mach's gut und ja, schöne Rest-Ostern noch.
Schöne Rest-Ostern. Macht's gut da draußen. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.